Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Sonja Zekri von der Süddeutschen Zeitung. Sie war Korrespondentin in Moskau und in Kairo, hat einige Jahre das Feuilleton der SZ geleitet und ist jetzt Kulturkorrespondentin der SZ, der Süddeutschen Zeitung, und schreibt, so schreibt sie es auf LinkedIn selber, über Kultur, Gesellschaft, Politik und alles dazwischen. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Zekri.
Hallo.
Heute wäre der Schauspieler Marlon Brando 100 geworden. Und Sie haben, als wir Sie angerufen haben, mit den Themen sofort losgejubelt. Mein Ja, darüber möchte ich sprechen. Bei mir fällt mir natürlich der Pate ein. Ich glaube, das ist bei vielen so die erste Assoziation. Aber auch dieser Blick, den er oft drauf hatte auf Bildern. Also dieses leicht finstere, verruchte, von unten nach oben guckende. Was verbinden Sie mit Marlon Brando, Frau Zekri?
Ja, man hat ja jetzt viele Filme wieder von ihm gesehen. Und ich habe auch Biografien im Fernsehen. Und ich habe gedacht, als ich wieder über Brando nachgedacht habe, oft ist immer die Rede, er ist ja ein Rebell, er war ein Rebell, er war ein Rebell. Es gibt ein wunderbares Buch von Jörg Fauser, Der versilberte Rebell, eine Brando-Biografie. Und das wird dann immer in Verbindung gebracht oder oft in Verbindung gebracht damit, dass er beispielsweise den Oscar abgelehnt hat. Er hat ja damals eine Native American, Sachin Littlefeather, geschickt, die das begründet hat mit der schlechten Behandlung der Native Americans, der Indianer. Und dann habe ich so gedacht, der war eigentlich seiner Zeit voraus.
In dem Aspekt vielleicht. Ich habe jetzt gerade auch noch mal viel gelesen, viel gesehen. Und er war ja bekannt auch für dieses Method Acting. Und da habe ich von einer Szene gelesen, wo er eine super junge Schauspielerin total überrascht hat mit einer nicht abgesprochenen Vergewaltigungsszene, wo er ihr echtes Entsetzen auslösen wollte und wirklich ihr nicht gesagt hat, was er gleich tut sozusagen. Also das ist vielleicht dann die Kehrseite so dessen, ne? Dass natürlich auch er ja, bestimmt nicht nur der Rebell oder nur der Held oder nur der von unten nach oben verrucht Guckende war. Aber schauen Sie die Filme gerne?
Ja. Also nicht alle. Es gibt ganz furchtbare Filme von Marlon Brando, wo man ihn auch gar nicht erkennt, weil er dann so kostümiert ist. Und ein Napoleon-Film, glaube ich, der katastrophal ist. Er hat eine Wahnsinnspräsenz und er hat eben dieses Körperliche, dieses, wie er sich bewegt, also gerade auch als er noch jung war. Und der Pate ist das ist einfach ganz große Kunst.
Sonja Zekri ist hier heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sortieren wie immer das, was heute wichtig ist. Und jetzt geht's los. Heute kommen in Brüssel die Außenministerinnen und Minister der 32 NATO-Mitgliedsländer zusammen. Es geht einerseits darum, den NATO-Jubiläumsgipfel vorzubereiten. Morgen vor 75 Jahren ist die NATO nämlich gegründet worden und im Juli gibt es da einen großen Gipfel dazu. Aber natürlich geht es viel dringlicher, viel aktueller auch doch dann noch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und ganz konkret um die Frage nach Ukraine-Hilfen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat ein 5-jähriges Militärhilfepaket im Wert von 100 Milliarden Euro für die Ukraine vorgeschlagen. Das soll der NATO eine direktere Rolle bei der Unterstützung Kiews verschaffen und das erklärt er so.
We need to shift the dynamics of our support. We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for the long haul. So that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments.
Also ich übersetze mal kurz. Er sagt, wir müssen die Dynamiken unserer Unterstützung verändern. Wir müssen langfristig verlässliche, vorhersehbare Sicherheitshilfe sicherstellen, sodass wir weniger auf freiwillige Hilfe zählen müssen und mehr auf NATO-Verbindlichkeit. Ich möchte da drauf schauen mit Sonja Zekri. Sie ist heute mein Gast. Sie war lange Korrespondentin in Moskau für die Süddeutsche Zeitung und ist jetzt Kulturkorrespondentin. Und Frau Zekri, Sie waren ganz gerade aktuell in der Ukraine unterwegs. Ich nehme an, diese Töne von Jens Stoltenberg, die stoßen dort auf Zustimmung?
Also wenn dem Taten folgen, natürlich. Im Moment war mein Eindruck, wir sind sozusagen im Donbass und dann bis in den Osten, fast zur russischen Grenze, mehr oder weniger die Front abgefahren. Und wenn man dort mit den Soldaten spricht, dann hat man den Eindruck, sie leben eigentlich von der Hand in den Mund. Sie leben von Tag zu Tag. Sie haben früher Granaten 50, 60 am Stück am Tag bekommen, also 50 bis 60 Granaten am Tag und jetzt zum Teil noch 3. Das heißt, bis zum Juli zu warten, bis zum Juli durchzuhalten, halten, ist schon eine große Aufgabe.
Jetzt ist ja die Idee dahinter, hinter diesem Vorschlag von Stoltenberg, es klang ja auch schon so ein bisschen durch, die Militärhilfen auch unabhängiger zu machen, zum Beispiel von den USA, falls Donald Trump ins Amt kommt. Da sprechen wir dann nicht von Juli, sondern eben November möglicherweise. Aber der Plan von Stoltenberg sieht auch vor, dass die NATO dann einen Teil der Koordinierungsarbeit von der US-geführten sogenannten Rammstein-Gruppe übernehmen könnte. Ich höre ja oft in der Diskussion den Vorwurf, dass viel zu wenig Vorbereitung passiert auf eine mögliche Amtszeit, zweite Amtszeit Donald Trumps. Das ist ja jetzt mal ein konkreter Vorschlag, der auf dem Tisch liegt und der, so würde ich es jetzt von außen bewerten, ich bin natürlich keine Militärexpertin, aber der ja relativ okay umsetzbar wäre.
100 Milliarden klingt wahnsinnig viel. Das ist dann am Ende gar nicht so viel, wie wir ja in Deutschland auch gesehen haben mit dem Sondervermögen, was wir haben zur Ukraine-Unterstützung. Ja, natürlich, das ist eine Reaktion auf eine mögliche Präsidentschaft von Trump. Und es ist aber auch eine Reaktion darauf, dass Joe Biden ja jetzt schon nicht in der Lage ist, die Ukraine-Hilfe von jetzt schon durch den Kongress zu bringen gegen den Widerstand der Republikaner. Und es zeigt, dass sich die NATO, was sie natürlich viel eher als viele andere begriffen hat, einrichtet auf eine, ja nicht nur auf eine langfristige Konfliktlage mit Russland, das ist ja schon länger der Fall, sondern dass auch dieser Ukraine-Krieg perspektivisch betrachtet wird in 2, 3 und 5 Jahren. Und natürlich ist es, wenn die Dinge sich zum Positiven wenden, ist es immer gut. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, so zu denken und so zu planen.
Jetzt hat Stoltenberg auch verlauten lassen, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis die Ukraine NATO-Mitglied wird. Also er hat es so formuliert, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Wenn Sie jetzt an Ihre Reise auch an die Front zurückdenken, ist das etwas, was die Soldatinnen und Soldaten ganz vorne an der Front wirklich auch beschäftigt? Oder ist das dann eher die große Weltpolitik, die dann stattfindet und die hoffen, dass sie ihre 3 Granaten irgendwie irgendwo herkriegen? So?
Also wenn Sie mit Soldaten reden, die wirklich gerade aus dem Gefecht kommen, und wir haben mit denen ja gesprochen, die dann wirklich sozusagen gerade von ihrer Position kommen, sich ein paar Kilometer dahinter regenerieren, schlafen und dann wieder zurückgehen am nächsten Tag. Diese Leute haben wenig Sinn, haben ganz wenig Sinn für große Zusammenhänge, und das sagen die auch. Die haben natürlich eine Meinung zu vielen Dingen, aber einer hat zu mir mal gesagt, das, was wir wissen über die politische Großlage in der Ukraine oder auch in Europa, das ist nicht mehr als das, was ihr wisst aus dem Internet, plus die 100 Meter vor meiner Position. Also mehr mit Soldaten. Generäle, Militärs, also hochrangige Militärs sind was anderes, aber mit den Soldaten, mit Infanteristen, Artilleristen, politische Gespräche zu führen, die haben andere Sorgen.
Wie sehen Sie das denn mit dieser Forderung jetzt nach nochmal 100 Milliarden langfristig? Es ist ja auch nicht nur Jens Stoltenberg, der das fordert. Im Nachrichtenmagazin Politico gab es einen offenen Brief, ganz aktuell, von der Außenministerin Annalena Baerbock, von Frankreich und Polens Außenministern ebenfalls. Die haben auch nochmal sehr, sehr deutlich sich gegen eine, so nennen sie es, Politik der Zugeständnisse an Russland gewendet. Wie sehen Sie persönlich das denn? Ist da alles in Bewegung, was in Bewegung sein könnte?
Nein, also aus der Perspektive der Ukraine ganz sicher nicht, wenn man da entlang fährt. Es ist vor wenigen Wochen, muss man fast sagen, ist diese zentrale Stadt Avdiivka gefallen im Donbass. Und danach hatte Russland Aufwind, hatte Oberwasser und hat im Grunde auch wieder Positionen zurückgeholt, die es eigentlich vorher nicht hatte. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, die gewinnen innerhalb von 3 Wochen 100 Quadratkilometer. Aber es ist ein langsames und stetiges Vorrücken, wo die Ukraine auf der anderen Seite sagen, wenn wir einmal schießen, schießen die Russen 20 Mal. Wir können uns kaum selber verteidigen. Wir können das nicht mehr halten. Dann gibt es sogenannte Frontbegradigungen, die aber im Grunde genommen natürlich auch die Aufgabe von Territorium beinhalten. Also die Ukraine ist im Moment in einer unglaublich schwierigen Situation. Und man muss sich sehr klar machen, wenn man nichts tut, trifft man auch eine Entscheidung. Also das ist, wenn man wirklich sagt, wir wollen Russland keine Zugeständnisse machen, ist Nichtstun keine Option.
Sonja Zekri von der Süddeutschen Zeitung war gerade in der Ukraine an der Front unterwegs. Und ich stelle die Frage jetzt doch noch, weil sie mir so im Hinterkopf rumschwirrt. Wie war das für Sie, dort zu sein?
Also es ist immer unglaublich spannend, weil man natürlich auch mitbekommt, wie die Stimmung sich zum Teil verändert. Und man hat jetzt nach dem Fall dieser zentralen Stadt Avdiivka gemerkt, dass es schon auch mehr Kritik gibt, auch Kritik an Selenskyj, Kritik an der Führung, dass sie sagen, warum haben wir keine Verteidigungsanlagen gebaut, warum haben wir immer auf Angriff gesetzt, also auf Zurückeroberung, Befreiung der Gebiete, wo sind unsere Verteidigungsanlagen, wir sind bei unserem Vorstoß im letzten Jahr in russischen Verteidigungsanlagen hängen geblieben, diese gestaffelten sogenannten Drachenzähne, warum haben wir so etwas nicht, das sind Töne, die man jetzt auch hört und insofern ist es ist unglaublich spannend und intensiv und eindrucksvoll und anstrengend.
Sonja Zekri ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und sie ist heute mein Gast, um über die Themen dieses Tages zu sprechen. Frau Zekri, wir haben uns ja gerade unterhalten und Sie haben erzählt von Ihrer Reise in die Ukraine vor wenigen Wochen. Sie waren an der Front unterwegs, das war gerade Thema. Sie haben da aber nicht nur an der Front mit Soldatinnen und Soldaten gesprochen, sondern Sie sind auch einmal quer durchs Land gefahren, um einen ukrainischen Skiort in den Karpaten zu besuchen. Bukovel heißt der. Und diese Reportage, das muss ich noch kurz sagen, bevor ich Sie dazu frage, die hat mich total beschäftigt in der Süddeutschen Zeitung. Die ist schon erschienen, weil Sie darin beschreiben, dass da ukrainische Menschen vermeintlich unbeschwert Urlaub machen, um eine, so nennen Sie es selber, War-Life-Balance hinzukriegen. Also eine Kriegslebensbalance, um mal eine Pause vom Krieg zu haben, eine wohlverdiente Pause natürlich. Gleichzeitig ist das ein Ort, der so ein bisschen alten Luxus versprüht, beste Tage aber schon hinter sich zu haben scheint. Und ich habe gemerkt, dass ich als Leserin wirklich immer wieder auch vergesse, bevor ich dann Ihre Reportage gelesen habe, dass es natürlich in der Ukraine auch sowas wie Alltag gibt und dass Menschen auch in den Urlaub fahren. Was ist denn bei Ihnen da hängen geblieben in Bukovel, in diesem Ski-Idyll?
Also der ist tatsächlich gar nicht so alt. Der ist 15, 20 Jahre alt, gebaut worden vom umstrittensten Oligarchen der Ukraine, Ihor Kolomoyskyj, auch gegen den ermittelt wird, wegen Wirtschaftsverbrechen. Und das ist natürlich ein absolut bizarrer Ort. Also ich finde Skiorte alle immer ein bisschen bizarr. Der ist natürlich, er ist der größte, der einzige, der mondänste mit tollen Restaurants, Hotels, einem Riesenrad, einem Ethnopark für die Huzulen. Die Huzulen sind ein Karpatenbergvolk, die da so ein bisschen sozusagen traditionelles Handwerk zeigen dürfen. Also es ist ein sehr, sehr bizarrer Ort, unter anderem auch deshalb, weil er so niedrig ist und immer beschneit werden muss. Und für die Schneekanonen, die brauchen Wasser, dann wurden künstliche Seen angelegt. Und was man aber auch dazu sagen muss, es ging mir wie Ihnen. Ich habe auch gedacht, wie jetzt da an der Front sterben die Leute und hier fahren sie Ski. So viel ist da nicht los. Also das sind, die einen sagen 20%, die anderen sagen, es ist zur Hälfte ausgelastet, der Winter war mild. Aber das spielt nicht nur eine Rolle, sondern unter anderem auch, dass viele Männer sich nicht trauen zu reisen, aus Angst, dass sie dann den Einberufungskomitees sozusagen auffallen. Und viele haben das Geld nicht, viele sind weg. Aber es bleibt natürlich ein bizarrer Ort.
Ja, finde interessant, dass Sie jetzt auch vom Geld sprechen, weil das war die nächste Frage, die ich mir sofort gestellt habe. Natürlich gehen Menschen auch in Kriegszeiten einer Arbeit nach, aber ich habe mich wirklich sofort gefragt, können sich Menschen in einem Land, in dem Krieg geführt wird, überhaupt einen Skipass leisten? Also es gibt diese Menschen offensichtlich.
Es gibt Hotels für jeden Geldbeutel. Also es gibt sehr, sehr schöne. Es gibt aber auch einfachere Hotels. Und Bukovel war ein Ort, wo auch die Anrainerstaaten, also Touristen aus den Anrainerstaaten, Slowakei, Ungarn, Polen, die sind da auch gerne hingekommen, weil es eben sehr günstig war. Aus Frankreich, auch Deutschland, also alles vor dem Krieg natürlich. Also das Geld ist nicht mal so das Entscheidende, sondern, und so rum muss man es vielleicht sagen, wir haben mit Leuten geredet, eine Familie, die wir getroffen haben, ein Vater mit seiner 3-jährigen Tochter und seiner Frau, der arbeitet in Saporizhje in einem, der macht, baut Flugzeugmotoren, also der ist freigestellt von der Armee. Und Saporizhje ist jetzt nicht Donbass, es wird nicht so oft beschossen, aber der hat gesagt, wir möchten unserer Tochter eben doch auch etwas Unbeschwertes bieten. Und da kann man dann auch so gar nichts gegen sagen. Also das, die eine Frau hat gesagt, der Krieg ist sowieso unser Leben. Wir leben mit diesem Krieg und wir müssen sozusagen übertragen mit unseren Ressourcen haushalten.
Ja, also kann ich zustimmen. Das ist natürlich dann, wenn man es so betrachtet und mit den Menschen spricht, überhaupt kein Widerspruch, im Krieg Ski zu fahren. Trotzdem, ja, bleibt bei mir dieses Gefühl, dass das so was Unwirkliches hat. Also ging Ihnen das vor Ort so? War das so ein unwirklicher Ort oder war das einfach ein Reportageort wie jeder andere auch?
Das ist ein völlig unwirklicher Ort. Also ich würde behaupten, das wäre es auch gewesen, wenn es, also es ist natürlich ein völlig künstlicher Ort. Und man ist, wenn man in den Karpaten ist, also ganz, ganz, ganz im Westen, Richtung Rumänien, Slowakei, Ungarn, dann ist der Krieg natürlich einerseits sehr weit weg und andererseits ist er das nicht, wenn man an einem Friedhof vorbeifährt. Es gibt wahrscheinlich keinen Friedhof in der Ukraine ohne frische Gräber, mit Blau-Gelb, Soldatengräber oder Straßen, wo dann die Bilder von den Gefallenen sind, von den getöteten Soldaten. Und eine Frau hat uns gesagt, es gibt doch einen Konflikt in der Gesellschaft, also in den Karpaten. Weil es war eine Umweltaktivistin, die sagte, wir wollen eben, wir müssen irgendwie ja durchkommen. Junge Leute, die machen auch mal Party. Und die Familien, die Angehörigen der getöteten Soldaten finden das unerträglich und sagen, ihr tanzt und wir trauern.
Sonja Zekri war als Reporterin in der Ukraine unterwegs und zwar im Skiort unter anderem mit dem Namen Bukovel in den Karpaten. Vielen Dank für die Einblicke. Frau Zekri, ich freue mich sehr, dass Sie einen Überraschungsgast mitgebracht haben. Ich möchte gleich gerne mal in die Telefonleitung reinhören. Da hört man auch schon, dass jemand in der Leitung ist. Ich habe aber vorher eine Frage an Sie, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie nah stehen Sie sich denn? Kennen Sie die Lieblingsfarbe dieser Person?
Ich könnte raten, aber nein, kenne ich nicht.
Dann raten Sie doch gerne mal, dann können wir gleich die Antwort hören.
Grün, Rot, Weiß.
Ah, oh, okay. Ich habe eine Vermutung, auf welches Land Sie anstehen. Da hören wir auch schon ein Lachen aus der Leitung. Dann sage ich mal an dieser Stelle, hallo, hier ist Jana Münkel von Deutschlandfunk Kultur. Mit wem spreche ich denn, der Grün, Rot, Weiß mag?
Hallo, Fadi Abdelnour heiße ich.
Herzlich willkommen. Und warum Grün, Rot, Weiß? Liegt es zufällig an einem bestimmten Land?
Ja, ich bin tatsächlich Palästinenser und zurzeit, man fühlt sich nicht gezwungen, aber irgendwie die Situation fordert die Anbringung von diesen Farben.
Ja, das glaube ich. Dann erzählen Sie gerne, von wo sind Sie denn zugeschaltet gerade?
Ich bin zugeschaltet aus Berlin, aus meiner Wohnung.
Dann sage ich herzlich willkommen. Und Frau Zekri, warum haben Sie Herr Abdelnour eingeladen?
Also Fadi Abdelnour hatte vor einiger Zeit, wir haben gestern nur telefoniert, deswegen weiß ich es nicht, aber er hatte sogar mal die Haare gefärbt
in den Farben
der palästinensischen Flagge. Wir haben uns kennengelernt vor 3 Jahren. Ich glaube, es waren ziemlich genau 3 Jahre. Als es auch schon mal um Palästina ging, Unruhen auf der Sonnenallee. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass er gerade, also ein halbes Jahr vorher oder ein paar Monate vorher, in Berlin einen arabischen Buchladen aufgemacht hat. Khan al-Janoub, die Herberge des Südens in der Potsdamer Straße in Berlin. Und wir haben uns unterhalten und was ich an Fadi so toll fand, dass er... Oder was mir so die Augen geöffnet hat, ist, dass er so sehr, sehr gut beschrieben hat, Wie ist eigentlich unsere Wahrnehmung der Palästinenser in der deutschen Öffentlichkeit? Und er hat dann irgendwann den Satz gesagt, den ich seitdem oft wiederholt habe, Palästinenser in der deutschen Wahrnehmung sind immer wütend. Und das fand ich eigentlich eine gute Beobachtung. Und ich habe mich da tatsächlich auch ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich gedacht habe, Mensch, vielleicht hänge ich ja selber so einem Klischee an.
Das heißt, ich höre daraus, Herr Abdelnour, dass Sie logischerweise nicht immer wütend sind. Wie beschreiben Sie denn oder wie würden Sie denn Ihre Gemütslage jetzt gerade beschreiben?
grundsätzlich Palästinenser sind wütend. Also das ist jetzt was, was uns über die letzten 80 Jahre passiert hat und gerade in den letzten Monaten, das macht eins wütend. Und das braucht viel Mühe, das sozusagen die Kraft zu haben, irgendwie nicht wütend zu reden, auch so irgendwie an den Vernunft zu greifen und auch probieren mit Argumente und Fakten und auch manchmal Gefühle, aber nicht diese Wutgefühle, wo man einfach den manchmal falsch dargestellt oder bekommt so eine oder wird schnell so ein Stereotyp in der Öffentlichkeit, wie es hier ist. Aber grundsätzlich, ich bin tatsächlich wütend. Ich bin wütend, traurig, was gerade in Gaza passiert, was gerade im Westjordanland passiert. Und ich bin wütend und traurig, was in Deutschland passiert.
Was ärgert Sie denn ganz besonders?
Zugrunde genommen unterschiedliche Sachen, unter anderem was mich sehr sehr also überrascht will ich nicht sagen, aber also so, das hatte ich nie gedacht, dass es zu dieser Menge kommt. Es hat die wie weit die öffentliche Diskurs in Deutschland mit sich beschäftigt ist. Das heißt, das bringt auch diejenigen in eine Art Denial. Also das ist jetzt, es ist nicht in der Lage, irgendwie Fakten und Sachen zu sehen, die auch irgendwie auch nicht in der Lage, die Diskurse, die weltweiten Diskurse mitzuhalten. Irgendwie was in Gaza hat zum Beispiel sogar das höchste Gerichtshof weltweit entschieden, dass es plausibel, dass ein Genozid stattfindet. Und man ist immer noch in Deutschland irgendwie damit beschäftigt, ob man diese Wort verwenden soll oder nicht. Und sicherlich, das ist auch plausibel, weil das ist so festgestellt, da haben, also das ist sogar an ihre Sendung, sie haben mit anderen Gästen geredet, dass es Kriegsverbrechen da gerade von Israel betätigt würde, aber irgendwie, dass man frei über solche Sachen reden und diskutieren, was es notwendig ist, findet kaum statt. Und das ist auch diese universelle Werte, die eigentlich alle Menschen weltweit zustehen, ist halt Menschenrechte, die für alle gleichermaßen gelten sollen. Und in Deutschland fühle ich, dass es oft einmal diese universelle Wert anhand der deutschen Geschichte ignoriert wird.
Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Abdelnour. Frau Zikri, Sie haben ein paar Mal angesetzt und würden gern darauf reagieren, hatte ich den Eindruck.
Ja, wir hatten im Vorfeld, also wir hatten vor der Sendung gesprochen und ich hatte das ja eingangs gesagt. Fadi Abdelnour hatte mir so, jetzt ist er natürlich wütend wie viele, aber wir haben ja über Klischees gesprochen und Stereotypen. Und ich habe mit Fadi gestern auch nochmal drüber gesprochen, wenn wir im Moment uns anschauen, was wir eigentlich aus Gaza sehen, dann ist das natürlich, also es gibt inzwischen eine etwas breiteres, eine Empathie auch für das, was dort an, wie dort gestorben wird, wie viele Zivilisten auch. Aber im Grunde genommen ist es ja auch ein Bild der Palästinenser, was ja eigentlich entsetzlich ist. Also es sind diese abgerissenen Elendsgestalten, die sich für drei Körner Reis umbringen, Kinder in Flipflops, die im Dreck auf der Straße sitzen. Und was eben nur sehr wenige wissen, dass die palästinensische Gesellschaft eine der am besten gebildeten im ganzen arabischen Raum ist. Und dass das, was jetzt zerstört wird in Gaza, ja eine zwar natürlich eingeschränkte in ihrer Mobilität, konnten ja nicht rein und raus meistens, aber es hat Städte gegeben, es hat Universitäten gegeben, es hat Archive gegeben, es hat archäologische Stätten gegeben. Und alles das, also auch das Gedächtnis, die Kultur, wird jetzt ja auch zerstört. Und da haben wir gestern noch mal so drüber gesprochen, dass sozusagen das Bild des Palästinensers, sonst war es immer, der Palästinenser ist immer wütend und fanatisch. Und jetzt sind es eigentlich diese abgerissenen Elendsgestalten. Und man vergisst, in Gaza haben die Leute am Strand gesessen und Eis gegessen. Und die Kinder sind zur Schule gegangen. Und jetzt sieht man da eigentlich Opfer. So, aber eben auch abgerissen und verarmt. Und das ist vor 6 Monaten so nicht gewesen. Also das war eine Gesellschaft mit Urbanität und Bildung.
Muss man natürlich auch dazu sagen, dass es den Angriff der Hamas gab, der
natürlich,
das ausgelöst
natürlich,
hat. Ne?
Natürlich,
und
natürlich.
Gleichzeitig gibt es aber natürlich Zivilistinnen, Zivilisten.
Absolut.
Und ja.
Absolut, nein, also jetzt nur, jetzt, wir reden jetzt über den Krieg, der jetzt stattfindet, aber natürlich, es hat den 7. Oktober gegeben, es sind 1200 Menschen umgebracht worden, Israelis klar, natürlich. Also wenn ich das nicht gesagt habe, dann nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil wir jetzt über die Situation heute reden.
Und Herr Abdel
Nour, und natürlich sind immer noch Geiseln in Haft, also da, oder in der Gefangenschaft, in der Gewalt. Das auf jeden Fall, das muss man auch sagen.
Herr Abdel Nour, Frau Zekri hat gerade, bei mir ist der Satz hängen geblieben, die Empathie auch für die Menschen, die im Gazastreifen da als Zivilgesellschaft, als zivile Bürgerinnen und Bürger sozusagen festsitzen, die ist schon vorhanden. So haben Sie es, glaube ich, ungefähr formuliert, so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe schon auch den Eindruck, dass zum Beispiel Bundesaußenministerin Annalena Baerbock da durchaus immer auf diese Schicksale aufmerksam macht. Was würden Sie sich denn wünschen sonst? Beziehungsweise haben Sie den Eindruck, dass sie das adäquat beschreibt?
Ja, ich habe ein Gefühl tatsächlich, dass sie das beschreibt, aber es ist alles erstmal zu spät passiert. Und das ist es gibt einen großen Unterschied zwischen Wörtern und Taten. Sie hat ab und zu die Situation irgendwie geschildert, aber auch oder sogar auch Sachen verlangt, aber das reicht nicht, dass man die Sachen anspricht. Wir reden nicht über einen Journalisten oder eine Menschenrechteorganisation. Wir reden über einen Staat, die ist wohl in der Lage, diese Anforderung oder Beschreibung oder Schilderung, wie Sie gesagt haben, mit Taten zu verwenden. Und wenn wir nicht vergessen, dass Deutschland immer noch oder eigentlich jetzt gerade die zweitgrößte Umrüstunglieferung oder Lieferant für Israel ist. Und das ist etwas, was geht nicht im Einklang mit die Beschreibung oder Schilderung von die Bundesministerium oder die Bundesregierung.
Herr Abdel Nour, dann ist, glaube ich, eigentlich nur eine Frage noch offen geblieben. Wir haben es ja am Anfang von Ihrer Lieblingsfarbe gehabt und Frau Zekri hatte grün, rot, weiß vermutet. Was ist es denn wirklich? Hatte sie recht?
Ja, zeitlang hatte ich meine Haare schwarz, rot, weiß, grün, weiß gefärbt. In Antwort auf die Demo-Verbote oder auch so wie Trauer, öffentliche Trauerverbote, die besonders in Berlin gab. Und es gab so ein paar Fälle, die grenzwertig fand. Ein davon, wenn ein Polizist die Kerzen vor die Opfer in Gaza mit seinen Schuhen ausgelöscht hat. Das hat mich extrem traurig gemacht. Das war so eine sehr respektlose, aber sehr auch gewaltsame Aktion. Und in der Zeit fand ich irgendwie, wenn man in Berlin sich nicht äußern darf oder auch seine Trauer oder seine Sympathie oder seine Solidarität nicht öffentlich zeigen kann, dann färbe ich meine Haare so und das kann mir keiner verbieten. Das kann mir keiner verbieten, die Haare so zu färben. Man kann mir verbieten, die palästinensische Flagge oder ein Palituch zu tragen, aber die Haare in der Flaggenfarbe kann man mir nicht verbieten.
Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Sonja Zekri, dass Sie einen Überraschungsgast mitgebracht haben. Und ich sage, und ich gucke jetzt mal auf den Zettel, weil ich es nochmal richtig machen möchte. Ich kriege immer einen Zettel, den kann ich dann während des Gesprächs aufmachen. Das habe ich jetzt getan. Ich sage herzlichen Dank, Fadi Abdel Nour. Er ist Palästinenser aus einer Familie in Ramallah, aus dem Westjordanland. Und er hat, wir haben es gehört, 2020 in Schöneberg einen arabischen Buchladen eröffnet. Den hat er jetzt inzwischen nicht mehr. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für Sie auch.
Danke, Sonja auch. Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss.
Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
In Israel gehen seit 4 Tagen in Folge wieder tausende Israelis auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren und um für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln in Gaza zu demonstrieren. Und da werden auch Neuwahlen gefordert. Also schwingt schon mit, dass da eine große Kritik an Staat ist, an Israels Premier Netanyahu. Sonja Zekri ist mein Gast hier heute. Sie ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und war einige Jahre Auslandskorrespondentin im Nahen Osten. In Kairo war sie, aber natürlich auch für den Nahen Osten allgemein zuständig. Frau Zekri, Sie haben im Vorfeld uns gesagt, im Vorgespräch, dass Sie den Fokus auf Netanyahu, wie er oft medial gelegt wird, als Problem sehen. Warum?
Also der Tagesspiegel hatte heute eine Geschichte, da war, glaube ich, der Untertitel: Israel darf nicht Gefangener oder die Gefangene von Netanyahu werden. Und mir scheint es manchmal, dass der Fokus zu sehr darauf liegt, auf dem Gedanken, also Netanyahu führt diesen Krieg für sein politisches Überleben, unter anderem, macht viele Fehler, hat Israel isoliert und im Grunde so ein bisschen die Überlegung oder so die Hoffnung, die Israelis demonstrieren gegen ihn und wenn der dann weg ist, dann ist der Weg frei für einen friedlicheren Raum Israel-Palästina. Und das kommt mir, ich glaube, das ist nicht das ist, glaube ich, sehr hoffnungsvoll. Denn wenn man sich überlegt, wer eigentlich seine Rivalen sind, Yoav Gallant oder Eisenkot oder auch Benny Gantz, politische mögliche Rivalen, dann sind das alles ehemalige Militärs oder derzeit Militärs. Und die Stimmung in der israelischen Gesellschaft ist ja überhaupt nicht so, dass man sagt, er führt diesen Krieg gegen den Willen der israelischen Gesellschaft, sondern im Gegenteil. Das heißt sozusagen, wenn Netanyahu weg ist, dann gibt es Frieden im Nahen Osten und eine tragfähige Lösung. Das ist, glaube ich, etwas kurz gesprungen.
Obwohl ja Netanyahu eben auch vorher schon, wenn ich jetzt bisschen die Stimmung im Land aufgreife, die Sie gerade angesprochen haben, er war ja vorher schon, bevor der 7. Oktober passiert ist, sehr, sehr, sehr starken Demonstrationen ausgesetzt, weil er, und das hat natürlich jetzt erstmal primär nichts mit der Hamas zu tun, aber weil er innenpolitisch, weil er auch juristisch ganz, ganz viel umgebaut hat im Land, also Justizreform und so weiter. Wäre es dann aber nicht doch denkbar, dass ein neuer Präsident, wie auch immer er dann heißt, es besser schafft, dann auch die zugegebenermaßen sehr, sehr, sehr vielstimmige israelische Gesellschaft doch auf eine Art hinter sich zu vereinen, auch in dem Willen, da einen Frieden zu schaffen, der eben nicht nur ein paar Wochen hält?
Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist eben die sozusagen die Einigung einer tatsächlich auch sehr zerrissenen, extrem traumatisierten und verstörten israelischen Gesellschaft nach dem 7. Oktober. Das ist das eine. Die andere Frage ist, welche Rolle spielen dabei die Palästinenser? Und die spielen eben keine große Rolle. Sie haben damals bei den Protesten gegen Netanjahu wegen der Justizreform keine Rolle gespielt. Sie haben daran auch nicht teilgenommen, weil sie den Eindruck hatten, um uns geht es gar nicht. Und sie spielen jetzt, auch wenn es darum geht, wir wollen Netanjahu nicht mehr, spielen sie auch keine Rolle. Wenn es darum geht, man würde jetzt, also wollen, viele Forderungen richten sich ja darauf, also das Primat wäre dann, wir müssen zuallererst mal die Geiseln zurückholen. Das ist das Wichtigste. Aber das ist es dann auch. Also die Stimmen derjenigen, die sagen, beispielsweise wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung oder so kann es nicht weitergehen, auch im Umgang mit den Palästinensern, das sind ganz, ganz wenige. Also manchmal kommt es mir so vor, auch da so ein bisschen Wunschdenken, dass man hofft, es könne sozusagen nicht nur eine gerechtere Gesellschaft nach innen geben, sondern auch eine gerechtere Gesellschaft im Verhältnis zu den Palästinensern. Und da gibt es im Moment einfach kein Votum für.
Wohl ja, da international, also da denke ich auch wieder an Bundesaußenministerin Baerbock, die zumindest das immer wieder ins Gespräch bringt. Und das finde ich auf eine Art auch gut. Sie sagt zwar immer dazu, es ist momentan sehr aussichtslos, dass eine Zwei-Staaten-Lösung auf absehbare Zeit funktionieren könnte, aber sie lässt diese Lösung nicht einfach so fahren sozusagen. Also in ihrer Logik wäre es ja dann so, naja, müssen wir uns eigentlich gar nicht probieren, weil es ist ja eh niemand dafür.
Es ist ja auch auf der anderen Seite nicht wirklich jemand, von dem man sagen könnte, da hat man jetzt eine starke palästinensische Stimme, die wäre legitimiert oder die hätte ein Votum aus der palästinensischen Gesellschaft im Westjordanland oder auch in Gaza. Das hat man ja auch nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich viel, viel trüber und unerbittlicher und unversöhnlicher im Moment auf beiden Seiten, als wir uns das so eingestehen. Und Annalena Baerbock sagt das, Fadi Abdelnour, unser Gesprächspartner, eben hat gesagt, da gibt es auch Taten. Ich bin nicht sicher. Also die Amerikaner blitzen ab, die Deutschen blitzen ab. Das wären diejenigen, die noch Einfluss haben. Und von dem sieht man gerade nicht viel.
Sonja Zekri ist Kulturkorrespondentin von der Süddeutschen Zeitung in Berlin und war auch eine Ostkorrespondentin dort. Vielen Dank.